NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Arnold Schönberg, Kurt Weil, Hans Eisler, Erwin Schulhoff. Sie stehen für ungezählte Komponisten im deutschsprachigen Raum, deren Musik während der NS-Zeit nicht gespielt werden durfte, die verfolgt und verjagt und zum Teil ermordet wurden. Viele gerieten völlig in Vergessenheit. Um sie wieder zu entdecken, an sie zu erinnern, ihre Musik zu spielen und zu hören, findet alle 2 Jahre das internationale Festival Verfemte Musik in Schwerin statt. Heute Abend wird es eröffnet. Veranstalter ist der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern von Jeunesse Musicale, einer Vereinigung, die weltweit junge Musiker fördert. Festivalleiter Volker Amels ist selbst Pianist, Leiter des Zentrums für Verfemte Musik an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und Direktor des Konservatoriums in Schwerin. Herr Amels, verfemt, ein heute ungebräuchliches Wort. Welche Musik war in der NS-Zeit überhaupt verfemt, also geächtet? Gab es dafür Kriterien?
Ja, zunächst einmal sind die Kriterien natürlich in der Biografie der Menschen gewesen. Meistens waren es jüdische Komponisten, die verfemt wurden. Das heißt, deren Aufführungen nicht mehr möglich wurden, deren Musikwerke einfach von den Spielplänen genommen wurden. Aber es sind eben nicht nur jüdische Komponisten oder Musiker, die verfemt und verdrängt worden, sondern natürlich auch Kommunisten oder Andersdenkende, die dem Apparat hätten schaden können.
Gab es auch musikalische Kriterien, dass Sie sozusagen gesagt haben, in Ihrem Nazi-Jargon, das ist Negermusik, das darf nicht gespielt werden oder so?
Sicherlich gehört das auch ganz bestimmt dazu, wenn ich jetzt daran denke, dass wir in diesem Jahr die Musik von Ernst Krenek aufführen werden als Schwerpunkt. Naja, da gibt es ja dieses berühmte Plakat mit dem Farbigen, der Saxophon spielt und den Judenstern trägt, also das Plakat der Oper Johnny spielt auf. Also sicherlich sind da diese ganzen Klischees zusammengenommen worden und dann in dieser berüchtigten Ausstellung gezeigt worden.
Johnny spielt auf, war von Ernst Krenek eine Oper. Ihr Festival findet zum 9. Mal statt. Es begann vor 15 Jahren. Entdecken Sie denn überhaupt noch neue, vergessene Komponisten oder ist das Feld gut erforscht?
Es ist natürlich immer mehr erforscht worden, aber es ist wirklich so erstaunlich, wie viele neue Komponisten wir entdeckt haben, auch Komponistinnen natürlich. Ich bin gerade dabei, das Oeuvre und die Lebensgeschichte von Ingolf Dahl wieder zu beleben, der in Hamburg-Großborstel aufgewachsen ist und den heute leider auch kaum jemand noch kennt, obwohl er ein ganz hervorragender, herausragender Komponist, Interpret und Dirigent war und viele Jahre bei Igor Strawinsky in Los Angeles Assistent war.
Dieses Festival, kann das etwas bewirken? Strahlt das aus?
Also ich bin mir ganz sicher, dass wir wirklich auch eine Reihe mittlerweile ja schon von einer Generation von jungen Musikern dazu gebracht haben, dieses Repertoire in ihr eigenes Repertoire mit aufzunehmen. Also die Wettbewerbsgewinner der vergangenen Jahre, also ich nenne jetzt mal einen Namen, das Benevitz-Quartett oder eben auch Solisten oder Kammermusiker, die erzählen auch, dass sie wirklich so viel davon profitiert hatten, bei diesem Festival mitzumachen, viel zu entdecken. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass die Begegnungen mit den Zeitzeugen immer ein ganz großer Schwerpunkt waren, was aber jetzt natürlich im Laufe der Zeit immer schwieriger wird, aus eben biologischen Gründen.
Ja, Sie haben jetzt den Wettbewerb erwähnt. Den gibt es also auch immer im Rahmen des Festivals. Und das ist einer für Studenten, junge Interpreten, die eben unter anderem dann sogenannte verfemte Musiker.
Richtig.
Ist das so ein wichtiger Punkt, wo Sie junge Leute gewinnen? Denn das scheint Ihnen mit dem Festival ganz gut zu gelingen.
Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt dieser gesamten Arbeit, die wir machen. Also wir haben jetzt aus Österreich viele gehabt, wir haben, wie gesagt, aus der Tschechischen Republik gehabt, hatten auch schon Franzosen und Engländer, also es ist ganz bunt gemischt.
Und die Schüler machen auch mit in Schwerin. Sie haben eine Schule, die immer Theater macht bei dem Festival.
Ja, also das Gymnasium Fridericianum in Schwerin, da werden immer diese Biografien dramatisiert.
Von wichtigen jüdischen Musikern.
Musikern oder eben Komponisten wie dem Alexandre Tanzmann. Und es gab sogar Schüler, die ihre ganze Schulzeit sozusagen von der 6. Klasse bis zum Abitur an diesen Projekten mitgemacht haben.
Morgen führen Sie ein Podiumsgespräch mit 3 Musikern aus 3 Generationen einer Familie. Das ist sicher ein Highlight, denn es sind ja ganz besondere Musiker.
Ja, auf jeden Fall freue ich mich ganz besonders darüber, dass wir Anita Lasker-Wallfisch als Ehrengast haben. Sie war Mitglied des legendären, berüchtigten Mädchenorchesters von Auschwitz. Sie selber war eine hervorragende Cellistin und Gründerin auch in England eines Kammerorchesters. Und ihre Tochter, die erstmals bei solchen Veranstaltungen mit zugegen sein wird, aber auch ihr Enkelsohn Simon Walfisch, der Sänger und Cellist ist, wird dabei sein. Und er selbst wird ja auch dann an dem Abend morgen ein Konzert, einen Liederabend geben. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes.
Das war Volker Amels, Leiter des Internationalen Festivals Verfilmte Musik, das zur Stunde in Schwerin mit einem Konzert eröffnet wird. Alle Informationen zu Programm und Tickets finden Sie im Internet. Bei uns geht es gleich um den bemerkenswerten Erstlingsroman von Dimitri Kapitelmann, Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, der heute Abend in Hamburg ausgezeichnet wird. Im Anschluss an unsere Sendung wird Evelyn Friedländer aus London den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Wer bei seiner Einwanderung nach Deutschland als Religion mosaisch angibt, wird automatisch Mitglied der jüdischen Einheitsgemeinde am neuen Wohnort. Das entschied in dieser Woche das Bundesverwaltungsgericht. Ein französisches Ehepaar unterlag damit im Streit mit der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main. Der Fall beschäftigt die Gerichte seit mehr als 10 Jahren. Das Paar stritt dagegen, nach seinem Umzug von Frankreich nach Frankfurt Mitglied der dortigen Gemeinde geworden zu sein. Die Eheleute lehnen die Gemeinde als zu orthodox ab. In ihrer Klage beriefen sie sich auf ihre Religionsfreiheit, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleistet wird. Schon 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht jedoch entschieden, dass die automatische Mitgliedschaft aufgrund der im Melderegister angegebenen Religion mosaisch rechtens war. Durch dieses Urteil sah sich das Bundesverwaltungsgericht nun gebunden. Im jahrelangen Streit um die Gebetsrechte an der Jerusalemer Klagemauer planen reformierte und konservative Juden aus aller Welt eine E-Mail-Kampagne für einen egalitären Gebetsbereich an dem jüdischen Heiligtum. Die von den wichtigsten nicht-orthodoxen Bewegungen getragene Aktion soll das gleichberechtigte und gemeinsame Beten von Männern und Frauen ermöglichen. Mit der Kampagne soll Druck auf die israelische Regierung ausgeübt werden, den zu Jahresbeginn versprochenen Gebetsabschnitt einzurichten. Geplant ist ein E-Mail-Massenversand an Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, Präsident Reuven Rivlin und weitere Politiker. Die neue katholische Einheitsübersetzung der Bibel in deutscher Sprache kommt jüdischer Theologie und Frömmigkeit entgegen. Der hebräische Gottesname Jahwe, den Juden aus Gründen des Respekts weder aussprechen noch schreiben, wird in den neuen katholischen Bibeltexten nicht mehr vorkommen. Während die katholische Einheitsübersetzung bislang den Gottesnamen Jahwe an vielen Stellen des Alten Testaments ausschrieb, gebraucht die neue Fassung nun durchgängig die Bezeichnung Herr oder Gott in Großbuchstaben. Soweit die Meldungen.
8 Jahre war Dimitri Kapitelmann alt, als er die Ukraine mit seinen Eltern verließ. Als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge kamen sie nach Deutschland. In seinem ersten Buch, Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, erzählt der heute 30 Jahre alte Autor die Geschichte von Einwanderung und Identitätssuche als Geschichte einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn. Zur Stunde nimmt Dimitri Kapitelmann den diesjährigen Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbourfront Literaturfestivals in Hamburg entgegen. Damit wird sein Buch als der beste Debütroman des Jahres 2016 ausgezeichnet. Sigrid Brinkmann hat den Autor in Berlin getroffen.
Dass er ein scharfsinniger Beobachter ist und ein untrügliches Gespür für Pointen und beiläufig ausgesprochene Wahrheiten hat, das wusste Dimitri Kapitelmann, bevor er anfing, ein autobiografisches Buch zu schreiben. Er ist gerade 30 geworden, hat Politikwissenschaften studiert, arbeitet seit 10 Jahren als freier Publizist, macht Musik, rappt und hat das Album Querulantenkram-EP produziert. Mit Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters ist ihm ein grandioses Debüt gelungen. Ohne jede Spur von Selbstgefälligkeit erzählt er von der liebevollen Bindung an seinen Vater. Zugleich schreibt er eine Emanzipationsgeschichte. Den Fokus richtet Kapitelmann auf das Lebensdilemma seines nichtgläubigen, sein Jüdischsein meist verbergenden Vaters. In Kiew arbeitete Leonid Kapitelmann als Mathematiker. In Leipzig verdient er den Lebensunterhalt mit dem Verkauf russischer Spezialitäten. In einem Straßencafé liest der Sohn Zeilen, die die widersprüchliche Identität des Vaters umreißen.
Geht es ihm prächtig, lobt er sein Judenglück. Fängt er sich eine Erkältung ein, beklagt er es. Wenn er Dustin Hoffman als Rain Man, einer von Papas Lieblingsfilmen, Brillieren Sie, vergisst er nie mit stolzem Grinsen anzumerken, dass Dustin Hoffman auch ein Jude sei. Mit dem religiösen Judentum hat er dagegen abgeschlossen. Tradition befolgt er keine, Schweinefleisch isst Papa am liebsten mit Schweinefleischsoße. Allerdings soll sein Begräbnis auf einem jüdischen Friedhof stattfinden. Was genau es also für meinen nicht religiösen Vater bedeutet, Jude zu sein, das blieb für mich bis heute unsichtbar.
Weil Dmitri Kapitelmann keine jüdische Mutter hat, ist er gemäß der jüdischen Religionsgesetze kein Jude. Wollte er als Jude anerkannt werden, müsste er zum Glauben übertreten. In der Sowjetunion gab die Religionszugehörigkeit des Vaters den Ausschlag. Der junge Dmitri war also mit dem Gefühl aufgewachsen, ein Jude zu sein. Gegenüber Juden in Deutschland fühlt er sich häufig illegitim, ein Falschjude, wie er sarkastisch schreibt. Die Gemengelage ist kompliziert und die schwankende Haltung des Vaters potenzierte die Verwirrung des Sohnes.
Da, glaube ich, war ihm nicht klar, wie sehr mich damit emotional vor eine Klippe stellt. Vielleicht wird es ihm jetzt bewusst, wenn er das Buch liest. Also er würde die Empathie-Olympiade wahrscheinlich auch nicht gewinnen.
Dmitri Kapitelmann verpflichtete seinen Vater, mit ihm nach Israel zu reisen. Was zu hoffen war, trat ein. Der Vater wurde sichtbarer. Die melancholische Grundstimmung hellte sich auf. Nicht in Kiew, nicht in Leipzig, sondern in Israel konnte er dem Sohn erzählen, dass der Großvater Rabbiner war. Und Dmitri? Von frommen Juden zu einem Gebetsquickie verleitet und animiert, sich eine Einwanderung ins gelobte Land auszumalen, entschied er sich dafür, ins Westjordanland nach Ramallah zu fahren. Er wollte seine diffuse Furcht vor Palästinensern loswerden. Ernsthafte Reflexionen, krachend komische Dialoge und knappe, humorvoll spöttische Kommentare sind zu einem dichten Text geformt. Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters zeugt auf beeindruckende Weise von beharrlich erkämpfter und wortspielerisch gewonnener Freiheit und vom Ringen um ein jüdisches Selbstverständnis, das Ambivalenzen ausdrücklich einschließt.
Und besonders die Marotten und kleinen Ticks meines Vaters, und die sind ja nun mal unverkennbar, also sei es an der Klagemauer zu beten, sich umzudrehen und zu sagen, das ist alles Quatsch, und den Witz vom Isa zu erzählen, der vom Blitz getroffen wird, oder zu sagen, das ist alles hirnverbrannt, und sich ernsthaft hinzusetzen und russisches Staatsfernsehen zu schauen. Also diese Dinge, wie soll man sie anders als mit Ironie betrachten?
Dmitri Kapitelmanns Buch »Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters« ist bei Hansa erschienen und kostet 20 Euro. Der Autor liest morgen Nachmittag um 16 Uhr in Bremen in der Kulturaula auf dem Gelände des Elenor-Hofes und im Literaturhaus Hannover am 30. November um 19.30 Uhr. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Evelyn Friedländer aus London.
Neulich schaute ich mir die Nachrichten im Fernsehen an und, ganz unerwartet, sah ich eine meiner Töchter. Ich wusste, dass sie an einer Demonstration vor dem Innenministerium in London teilnehmen wollte. Die Geistlichen, sie ist eine Rabbinerin, wollten protestieren wegen der Flüchtlingskinder, die in Calais stecken geblieben sind. Man hatte den Kindern Asyl in Großbritannien versprochen, aber es immer noch nicht verwirklicht. Ich stamme selbst aus einer Flüchtlingsfamilie, deshalb liegen uns solche Angelegenheiten sehr nah. So war ich stolz, sie in dieser Protestgruppe zu sehen. An diesem Schabbat lesen wir in der Synagoge aus dem fünften Buch Mose, Deuteronomium, und fangen mit Kapitel 26, Vers 1 an. Dieser Abschnitt heißt Ki Tavo, wenn du eintrittst, und damit ist der Eintritt der Kinder Israels in das gelobte Land gemeint. Wenn du in das Land kommst, das dir dein Gott zum Erbe geben wird, so sollst du nehmen die Erstlinge aller Feldfrüchte, die du von deinem Land einbringst, das der Herr dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die heilige Stätte bringen. Während der Übergabe der Erstlinge sollen sie sagen: Mein Vater war ein wandernder Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog ab nach Ägypten und war dort ein Fremdling mit wenig Leuten, und wurde dort ein starkes und zahlreiches Volk. Die Kinder Israels waren arm und heimatlos, aber sie durften sich damals in Ägypten niederlassen und haben in ihrem neuen Land viel bewegt. Aber die Ägypter behandelten sie schlecht und machten sie zu Sklaven. Da schrien die Israeliten zu Gott, und er hörte das Schreien und sah die Not, Elend und Angst. Er führte sie aus Ägypten mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Warten wir auch heute darauf, dass Gott uns rettet? Der Wochenabschnitt erwähnt die Mitzvot, die guten Taten, die geleistet werden müssen. Die Kinder Israels sollen den Zehnten an die Leviten, Fremdlinge, Waisen und Witwen geben, damit sie in der Stadt essen und satt werden können. An diesem Punkt ist die Tora sehr klar. Es ist unsere Pflicht, diese Mitzvot auszuüben. Wir lesen eine Liste von Segenssprüchen, womit Gott uns belohnen wird, wenn wir die Tora-Vorschriften einhalten. Und wir lesen auch die Tachacha, die Rüge, falls wir es nicht schaffen. Diese Rüge enthält eine Reihe von wirklich erschütternden Flüchen, falls sie auf die Tora und Gottes Gebote verzichten. Ki Tavo ist vielleicht, mehr als alle anderen Tora-Abschnitte, am wichtigsten für das Judentum, weil er uns Verhaltensregeln auslegt. Die Kinder Israel haben die 10 Gebote schon erhalten, und jetzt wird von ihnen verlangt, dass sie sich kümmern um die, die weniger von Glück begünstigt sind. In unserer turbulenten Zeit, da in der ganzen Welt Leute ständig verdrängt werden und auswandern müssen, ist dieser Abschnitt immer noch wichtig. Es ist hilfreich, uns an den heimatlosen Aramäer zu erinnern. Er war unser Vater, ein erfolgreicher Mann, der doch alles verlor. Wir müssen uns ständig erinnern, dass es unsere Pflicht ist, den weniger Begünstigten zu helfen und unser Glück mit ihnen zu teilen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Evelyn Friedländer aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.